Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Cortices Podcasts. Mein Name ist Jürgen Hübner. Heute habe ich ein Gespräch für Sie über philosophischen Naturalismus, welches Helmut Fink bereits im Jahre 2013 mit Gerhard Vollmer in Nürnberg führte. Vorab noch ein paar Informationen zu Gerhard Vollmer. Gerhard Vollmer promovierte in theoretischer Physik und Philosophie. Seine Forschungsschwerpunkte sind Logik, Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Grundlagen der Physik und der Biologie, Naturphilosophie, künstliche Intelligenz und evolutionäre Ethik. Gerhard Vollmer ist Mitglied der Akademie der Naturforscher Leopoldina Halle und der Braunschweigischen Wissenschaftlichen Gesellschaft. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift Aufklärung und Kritik und Mitglied im Wissenschaftsbeirat der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. Und er ist ebenso Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Giordano-Bruno-Stiftung. Ein paar Buchveröffentlichungen möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, als da wären 1975 die evolutionäre Erkenntnistheorie, 1985 Was können wir wissen? Band 1 und Band 2, 1993 die Wissenschaftstheorie im Einsatz, 1995 Auf der Suche nach Ordnung und ebenfalls 1995 Biophilosophie, 2003, Wieso können wir die Welt erkennen? Neue Beiträge zur Wissenschaftstheorie, ebenfalls aus zwei Bänden bestehend. Im Gespräch erwähnt Gerhard Vollmer ein Buch über Evolution, an dem er gerade schreibt. Dieses ist ebenfalls 2017 bei Hirzel erschienen und heißt Im Lichte der Evolution, Darwin in Wissenschaft und Philosophie. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dem Gespräch und viel Freude beim Erkenntnisgewinn.
Ich freue mich, dass ich heute mit Gerhard Vollmer reden kann. Wissenschaftstheoretiker, kritischer Rationalist und Naturalist. Da wären wir schon bei der ersten Frage. Naturalist, das ist ein Anhänger des Naturalismus. Was ist denn der Naturalismus in der Philosophie?
Also zur Sicherheit will ich sagen, philosophischer Naturalismus ist eine Position, die ein einigermaßen vollständiges Welt- und Menschenbild anstrebt. Aber dieses Menschen- oder Welt- und Menschenbild soll einerseits mit den Wissenschaften verträglich sein und andererseits auch sich beschränken auf natürliche Erklärungen, Erklärungen über natürliche Instanzen, deshalb Naturalismus. Und nicht übernatürlich oder transzendent, was alle Erfahrungen überschreitet. Es ist also eine Art sparsames Programm. Und auch Naturalismus ist letztlich ein Programm, denn man kann ja nicht alles erklären und bemüht sich, da weiterzukommen. Der Naturalismus in diesem Sinn, der hat nun verschiedene Ziele oder Teile des Programms. Er möchte auch über die, oder insbesondere über die geistigen Leistungen des Menschen etwas sagen, mit natürlichen Mitteln. Dabei spielt natürlich die Evolutionstheorie eine große Rolle, die Hirnforschung spielt eine große Rolle. Aber es ist nicht so, dass man meinte oder sich einbildete, alle Fragen schon geklärt zu haben.
Wenn nun der Naturalist skeptisch oder gar ablehnend gegenüber Übernatürlichem, gegenüber Höherem ist, kann man dann sagen, dass Naturalismus vielleicht nur ein höfliches Wort für Atheismus ist? Ich erinnere mich, dass du vor einigen Jahren schon einen Aufsatz geschrieben hast mit dem Titel »Bin ich ein Atheist?« Bist du ein Atheist?
Ich bin zwar einer, aber als Naturalist muss man nicht Atheist sein, man könnte auch Agnostiker sein. Da gibt es einen feinen, aber nicht unwichtigen Unterschied. Der Agnostiker ist der Auffassung, dass man die Existenz eines Gottes oder anderer übernatürlicher Instanzen weder beweisen noch widerlegen kann, und das ist auch richtig. Und deshalb enthält er sich einer Meinung, ja, es gibt Gott oder es gibt keinen Gott, mit Absicht. Und es gibt dann allerdings zwei verschiedene Klassen von Agnostikern. Die einen, die machen sich's bequem und sagen, kann man nicht beweisen, nicht widerlegen, also kann ich gar nichts dazu sagen. Die anderen haben sich das sehr gründlich überlegt und sehen aber, dass es strenge Beweise oder Widerlegungen nicht gibt. Und können dann auch argumentieren, warum oder was nicht geht. bleiben aber dann Agnostiker. Der Atheist stellt eine Behauptung auf, und zwar, dass es keinen Gott und keine Götter und vieles andere dann nicht gibt. Das ist ein Unterschied, denn es wird jetzt etwas behauptet. Und das ist zunächst vielleicht etwas verblüffend, weil man denkt, na, wenn es ihn nicht gibt und man ihn aber auch nicht widerlegen kann, wie kommt man dann zu der Behauptung, es gebe ihn nicht? Und das ist dann nach wissenschaftstheoretischen Überlegungen, wird so argumentiert, dass man sagt, was wollen wir denn als existent ansehen? Die naive Vorstellung wäre ja, die Existenz von etwas, die kann man vielleicht belegen, dadurch, dass man es vorweist. Widerlegen kann man so eine Existenzbehauptung in der Regel nicht. Also man kann nicht beweisen, dass es keine Yetis gibt und dass es das Ungeheuer von Loch Ness nicht gibt und Seeschlangen und vieles andere. Trotzdem sagen wir, es gibt keine Schneemenschen, Yetis, und es gibt es nicht. Also muss es irgendeine Möglichkeit geben, auch die Nicht-Existenz wenigstens argumentativ zu belegen oder zu stützen.
Das muss ja keine empirische Frage sein. Also man muss Gott ja nicht so suchen wie die Russell'sche Teekanne in der Umlaufbahn der Erde, sondern ein Gegenargument könnte ja sein, dass ihm Eigenschaften zugeschrieben werden, die miteinander im Widerspruch stehen.
Ja, natürlich könnte sich dann allerdings der Anhänger, der Gläubige, damit herausreden, dass er sagt, na gut, die Eigenschaften habe ich jetzt falsch beschrieben, die waren widersprüchlich, aber es gibt ihn trotzdem. Was ich als Argument meinte, ist Folgendes: Da man die Existenz belegen kann, aber die Nicht-Existenz nicht beweisen kann, legt man die Beweislast oder in dem Fall die Beleglast eigentlich in die Pflicht dessen, der die Existenz behauptet. Und wenn jemand nun gar keine triftigen Argumente hat, Beweise haben wir uns ja schon abgeschminkt, wenn jemand keine triftigen Argumente hat, dann sagen wir, und es spricht sogar einiges dagegen, dann sagen wir, das gibt es nicht. Natürlich kann man das nicht nur nicht beweisen, sondern es wäre denkbar, dass sowas dann trotzdem mal noch belegt wird, also nicht als Beweis. Und es ist also eine Asymmetrie zwischen Existenz und Nicht-Existenz. Und normalerweise sagen wir aber auch in Diskussionen oder auch in politischen Entscheidungen, in juristischen Entscheidungen, die Beweislast trägt der, der Veränderungen anstrebt. Und so würde man auch in dem Fall sagen, die Beleglast trägt der, der die Existenz behauptet. Und wenn ihm das aber gar nicht gelingt, dann würde man sagen, kann ich auch sagen, das gibt es nicht.
Du würdest aber bei aller Vorsicht im Verfolgen der Argumente und bei der Abschwächung von Beweis- oder Widerlegungsansprüchen dennoch die Aussage wagen. Du würdest Farbe bekennen und sagen, es gibt Gott nicht. Ja, du bist kein Agnostiker.
Ich bin kein Agnostiker, sondern Atheist. Ja, das ist richtig.
Es gibt ja von Wittgenstein den berühmten Satz, worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Mit Anspielung darauf gibt es den frechen Spruch, Agnostiker sind Leute, die zu Dingen schweigen, über die man reden kann. Dem würdest du dann zustimmen?
Ja, das würde ungefähr die Position ganz gut charakterisieren. Das ist, kannte ich nicht, das ist sehr hübsch. Ja.
Ja, nun ist es ja so, wenn man mit Gläubigen ins Gespräch kommt, dann begegnet man oft dem Argument, naturwissenschaftliche Erkenntnisse können dem Glauben gar nicht widersprechen, weil beide von ganz verschiedenen Dingen handeln und auch die damit verbundene Erkenntnismethodik eine ganz unterschiedliche ist. Das scheint mir so eine Art moderner Zwei-Reiche-Lehre zu sein. Wie antwortest du denn Leuten, die das vertreten?
Also es gibt ja verschiedene Auffassungen, was Glaubensaussagen sein können. Eine dieser Auffassungen, die allerdings selten vertreten wird, die ich aber schon vertreten gesehen habe, die lautet, dass Glaubensaussagen solche sind, über die man nicht rational diskutieren kann. Wenn man also diese Position hat, dann würde man natürlich nicht jetzt mit naturwissenschaftlichen Argumenten gegen solche Glaubensaussagen antreten können, weil die ja gerade so definiert sind, dass man darüber nicht rational argumentieren kann. Die meisten Theologen würden allerdings diese Position nicht einnehmen. Die würden sagen, ich möchte auch über Glaubensaussagen rational argumentieren können. Und dann ist die Frage, wenn es ein ganz anderes Gebiet sein soll, dann müsste man das doch so deutlich machen. In der Geschichte, also der Glaubenslehren, da wurden ja nun sehr viele Leute, die die Existenz oder die Existenz von etwas behauptet oder bestritten haben, die wurden ja von Theologen dann angegriffen. Also nun Kopernikus wurde nicht mehr angegriffen, weil er schon tot war, aber einige Jahrzehnte später, da wurden ja Leute dafür entweder mindestens auf den Index gesetzt oder eben notfalls auch verbrannt.
Aber das war ja in der Vergangenheit. Man könnte ja der Meinung sein, heute hat sich sowohl die Naturwissenschaft als auch die Theologie anders aufgestellt. Beide sind bescheidener geworden, beide vermeiden Grenzüberschreitungen und fühlen sich für ihr jeweiliges Gebiet nur zuständig.
Ja, dann dürften aber Theologen gar keine faktischen Behauptungen aufstellen. Also jedenfalls nicht für Objekte, die uns irgendwie empirisch zugänglich sind. Und wenn es um den Ursprung der Welt geht oder über die Existenz der Welt oder Eigenschaften, dann wird ja da munter über dasselbe gesprochen von Physikern und von Theologen.
Aber ist es nicht so, dass viele Theologen heute eher betonen, dass der Glaube zu tun hat mit dem Aufgehobensein des Menschen, mit Orientierung, mit moralischen Wertsetzungen und nicht mit dem Beschreiben der Welt?
Also wenn er sich darauf beschränkte, dann wäre das sicher machbar, dass man sich nicht streitet, dass vieles davon jedenfalls ist nicht Gegenstand von Erfahrungswissenschaft. Auf der anderen Seite ist es so, wenn es über moralische Urteile geht, dann sollen die ja in der Regel begründet werden. Und wenn ein Theologe das dann begründet, etwa mit der Heiligen Schrift oder mit anderen Schriften einer anderen Religion, dann könnte man natürlich Einwände haben und sagen, warum glaubst du oder warum folgst du dieser Heiligen Schrift oder Gottes angeblichen Geboten und Ähnlichem. Dann wird man auch bei solchen Fragen dann diskutieren dürfen oder müssen, warum man eine andere Begründung für besser hält als eben die Berufung auf eine Heilige Schrift oder auf einen Beschluss des Papstes oder Ähnliches.
Ja, eine Letztbegründung moralischer Normen, die nicht dogmatisch ist, ist immer schwierig, vielleicht unmöglich.
Ja, eine Letztbegründung halte ich für unmöglich. Und das kann man vielleicht nicht beweisen, aber eine Letztbegründung würde ich nicht mehr anstreben. Wenn für jemanden die Berufung auf ein Konzil oder auf die Bibel eine Letztbegründung sein soll, also wenn er den Anspruch erhebt, dann weiß ich nicht, wie er diesen Anspruch wiederum begründen würde. Warum? Natürlich, wenn man der Meinung ist, das ist Gottes Wort, dann ist das für diese Person ausreichend. Aber dass es Gottes Wort ist, das verlangt natürlich auch nach einer rationalen Begründung, die mit Sicherheit nicht geleistet werden kann.
Also wenn es um Verhaltensnormen und Ethik geht, und wir die Theologen so scharf kritisieren, dann kehre ich jetzt mal die Fragerichtung um. Was trägt denn die Naturwissenschaft, was trägt vielleicht die Evolution zur Begründung von Werten bei? Trägt sie etwas bei?
Also ich brauche für eine rationale und nicht, also naturalistische Ethik, brauche ich einige Bausteine. Ich brauche einige Grundnormen, bei denen wir eine weitere Begründung vielleicht gerne hätten, aber nicht voraussetzen. Bei den Grundnormen hoffen wir, dass wir uns oder dass möglichst viele sich auf so eine Grundnorm einigen können. Dann wird es ist sozusagen ein ganzes Besteck, mit dem man dann arbeitet. Weiteres sind dann Brückenprinzipien. Zum Beispiel, dass Unmögliches nicht verlangt werden kann, wäre so ein Brückenprinzip. Das ist dann auch ein Baukasten. Und Symmetrieprinzipien, wie zum Beispiel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Oder Varianten davon. Oder der kategorische Imperativ von Kant. Ja, handle so, dass die Maxime deines Willens in der Zeit als oberstes Gesetz angesehen werden könnte. Oder das Fairness-Prinzip bei Rawls, also der Schleier der Unwissenheit, dass man die Gesetze so machen sollte oder den Staat so gestalten sollte, als ob man in einem vorherigen gesetzlosen Zustand nicht gewusst hätte, an welcher Stelle der Gesellschaft man mal stehen wird und dann trotzdem mit diesen Gesetzen einverstanden sein soll. Mhm. Also man weiß nicht, wo man in dieser Gesellschaft dann seinen Platz hat. Und das ist auch ein Symmetrieprinzip. Mhm. Und die halte ich für gut. Auf die kann man sich relativ gut einigen. Die gehören dann im Grunde auch zu den Grundnormen methodologischer Art. Mhm. Und dann brauchen wir natürlich auch viel Faktenwissen.
Ja, also die genannten Prinzipien, entstehen die nicht auf einer kulturellen Ebene? Die haben doch mit Interessen von Menschen zu tun. Sind das nicht letztlich Dinge, über die man sich argumentativ verständigen kann, die aber mit Naturwissenschaft gar nichts zu tun haben?
Also, sie haben auf jeden Fall mit Rationalität zu tun. Man möchte darüber rational diskutieren können. Und die Grundnormen selbst kann man natürlich nicht naturwissenschaftlich als richtig erweisen, aber ich kann pragmatische Argumente hinzunehmen und sagen, so ist es doch viel einfacher. Zum Beispiel, wenn jemand etwas behauptet und jemand anders das Gegenteil behauptet, ja, dann könnte man sagen, die sind völlig symmetrisch. Aber logisch gesehen stimmt das auch. Aber für den, der das die Existenz behauptet, das ist also ähnlich wie im vorhergehenden Teil, der die Existenz behauptet, der sollte das ja, der hat die Chance, das zu belegen. Jemand, der die Nicht-Existenz behauptet, der hat nicht die Chance, das zu widerlegen, also seine Behauptung zu beweisen. Also wird dann die Beleg- oder Beweislast doch nach einer Seite verteilt, weil das sonst entweder unzumutbar oder zu umständlich wäre. Mhm. Und so ist es auch, sagen wir mal, das Tötungsverbot. Das gilt ja nicht uneingeschränkt. Ja, der Soldat darf töten und soll sogar manchmal töten. Der Henker früher hat getötet. In Notwehr darf man töten, wenn man nicht zu weit über das erforderliche Maß der Verteidigung hinausgeht. Mhm. Und jetzt könnte man fragen, also darf man doch töten? Wer muss denn jetzt argumentieren? Der tötet oder der das Töten verbietet? Oder der das erlaubt oder das verbietet? Dann würde man sagen, wir schaffen eine allgemeine Regel, Töten ist verboten, müssen dann die Ausnahmen, wo es doch erlaubt ist, einzeln oder sogar kasuistisch aufzählen. Und dann haben wir aber viel Arbeit gespart, denn wenn es umgekehrt wäre und wir sagen, man darf töten und man muss die verbotenen Stellen erst argumentativ aufzählen, dann hätte man viel, viel mehr Arbeit. Das wäre ein pragmatisches Argument zugunsten einer solchen Grundregel, von der von vornherein feststeht, dass sie auch Ausnahmen zulässt.
Ja, also ich verstehe, es kommt auf die Argumentationslogik an und auf den richtigen Einsatz der Rationalität.
Ja, und da ist auch ein Sparsamkeitsprinzip dabei.
Ja.
Ja, dass man eben dort, wo die kleinere Menge, die Ausnahmen, die aufzuzählen, ist einfacher als die große Menge einzeln aufzuzählen. Mhm.
Ich würde gerne noch eine andere Frage stellen. Du hattest im vergangenen Semester an der Hochschule für Philosophie in München eine Vorlesung gehalten mit dem Titel Im Lichte der Evolution. Und ich weiß auch, dass ein neues Buch von dir angekündigt ist mit demselben Titel, Im Lichte der Evolution. Was ändert sich denn am menschlichen Selbstverständnis, wenn man unsere Existenz durch die Brille der Evolution betrachtet?
Das ist ein großes Kapitel, es ist nicht nur ein kleines Kapitel, es soll ja auch ein ganzes Buch werden. Es ist also noch nicht ganz fertig, aber es ist für viele ja enttäuschend, wenn sie erfahren, dass sie etwa nur vom Tierreich abstammen, also das war ja ein großer Widerstand gegen die Evolutionstheorie. Oder es ist enttäuschend, das hat ja Sigmund Freud betont bei der dritten Kränkung nach Kopernikus und Darwin, dass es ein Unbewusstes gibt, das unsere Handlungen und Entscheidungen weitgehend steuert. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch viele weitere solche wissenschaftliche Einsichten, die das Menschenbild ändern und manchmal auch Dinge in verneinen, auf die wir besonders stolz sind. Also eine Sonderstellung, die wir beansprucht haben, verneinen oder in anderen Fällen, gerade in der Primatenforschung, feststellen, dass etwas, was wir allein zu können oder zu haben glaubten, dann eben auch bei Schimpansen oder bei anderen Menschenaffen schon gekonnt wird. Also es kann in beide Richtungen gehen. Im einen Fall heißt es ja, die Tiere können ja viel mehr, als wir dachten. Die sind uns viel ähnlicher, als wir dachten. Oder umgekehrt, der Mensch ist ja eigentlich auch nur an dieser Stelle stark triebgebunden oder durchs Unbewusste eben, jedenfalls nach Freud und so weiter. Also das sind auch beides Dinge, auf die wir zunächst vielleicht stolz waren oder stolz zu sein oder stolz sein zu dürfen glaubten, diese Sonderrolle, die dann wir doch nicht haben nach wissenschaftlicher Auffassung oder Einsicht.
Aber ist das nicht allgemein akzeptierter Kenntnisstand, dass es eben einen kontinuierlichen Übergang letztlich gibt zwischen dem Tierreich
ja,
und dem Menschen?
Ja, kontinuierlich sicher, aber das, wie groß der Unterschied ist, also wie weit dieser kontinuierliche Übergang dann geführt hat, wie stark wir uns davon unterscheiden oder ob wir gerade auf das, worauf wir stolz sind, wirklich, ob wir das haben oder ob wir das als Einzige haben, das ist dann doch nochmal ein Unterschied. Also die Verwandtschaft selbst ist heute kein Problem mehr oder kein Anlass zur Kränkung, sondern die Ähnlichkeit. Und dazu kommt auch, dass eben gerade in moralischen und ethischen Fragen es sehr bequem ist, mit einer höheren Instanz zu argumentieren. Wenn uns das aber aus entweder wissenschaftlichen oder wissenschaftstheoretischen Gründen, wir uns das versagen, dann haben wir mehr Schwierigkeiten, etwas zu begründen oder andere zu überzeugen. Und das scheint mir dann, das ist sozusagen viel mehr Arbeit, ist viel lästiger.
Dann brauchen wir säkulare Argumente.
Ja, wir von vornherein wissen, oder sagen wir mal als bescheidene Wissenschaftstheoretiker wissen, dass es kein sicheres Wissen gibt, keine Letztbegründung gibt, wissen wir auch, dass es immer welche geben wird, die anderer Meinung sind. Und dann ist die Frage des Minderheitenschutzes und Ähnliches. Also es ist dann mühsamer, aber es ist nicht so, dass wir als Naturalisten keine Ethik aufbauen könnten.
Würdest du sagen, Religion ist dann deswegen so attraktiv, weil sie so bequem ist?
Zum Teil ja. Und zwar alles, was unerklärt ist, kann man erklären, wenn man an einen Gott glaubt, also etwas, was uns gefällt, wird erklärt, etwas, was bisher nicht erklärt wurde, kann man immer sagen, so hat es eben Gott gemacht. Man kann Normen damit begründen, Gott will es so. Mhm. Und das ist auch bequem. Und diese Art von Bequemlichkeit kann sich der Naturalist nicht leisten oder nicht gönnen, sondern er sucht dann noch nach wirklichen Argumenten. Aber es gibt noch einen anderen Grund. Wir sind auch von Natur aus so angelegt, dass wir zunächst allen, mit denen wir zu tun haben, glauben. Den Eltern und den Erziehern und den Geschwistern. Mhm. Und
meist aus gutem Grund.
Es ist erstens praktisch, weil ja, wenn ein Kind an der Wahrheit der Behauptungen von Eltern zweifelte, wüsste es ja immer noch nicht, wie es dann wirklich ist und hätte dann überhaupt gar keine Handlungs- oder Entscheidungsmöglichkeit. Das Problem ist, dass die spätere Skepsis oder dass man lernt, sie können sich irren oder sie können auch die Unwahrheit sagen, sogar bewusst die Unwahrheit sagen, dass das dann erst später kommt. Und diese Art von Skepsis, die muss man erst lernen. Das ist natürlich in der Pubertät ein besonders heftiger Kampf. Da geht es dann aber nicht nur um das, was wahr ist, sondern auch um das, was man befolgen soll. Also, sagen wir mal, Skepsis ist anstrengend, während Glaube oder blinder Glaube, das ist bequem. Hm. In dem Fall dann aus stark biologischen, hirnphysiologischen Gründen.
Na gut, dann entscheiden wir uns für einen anstrengenden Weg. Wer weiß, ob sich das evolutionär auszahlt. Du hattest mehrfach das Stichwort Kränkungen erwähnt. Bist du denn heute noch gekränkt wegen der Erkenntnisse von Kopernikus, von Darwin oder von Freud?
Also in der Regel ist der Naturalist durch diese Erkenntnisse nicht gekränkt. Denn der Naturalist will ja sowieso alles mit natürlichen Dingen erklären. Das ist ihm wichtiger, als dass eine Instanz, die früher mal für existent gehalten wurde, ihm dann verloren geht. Ich bin der Meinung, dass die kopernikanische Kränkung, dass die längst abgeschlossen ist. Also ungefähr um das Jahr 1800 war die durch. Da musste man sich jetzt nicht mehr gekränkt fühlen, niemand mehr. Vom Index wurde zwar erst später genommen, aber gut, das ist dann eine Frage der
Dauer. Dauert manchmal etwas länger in Rom, ja.
Bei Darwin ist es so, dass sich das noch nicht ganz durchgesetzt hat. Ja, vielleicht sowas wie die Evolution, aber die Einbeziehung höherer Fähigkeiten, also geistiger Fähigkeiten, das nicht. Und dann natürlich die unsterbliche Seele, die da irgendwann eingesetzt werden soll und dann auch noch den Tod überleben soll, die wird ja von der Biologie nicht gestützt und sogar eher widerlegt oder jedenfalls stark unplausibel gemacht. Und da wird noch gekämpft und da fühlen sich eben auch noch einige gekränkt. Aber ich wüsste, es gibt auch Kränkungen oder jedenfalls Erkenntnisse, die einem dann doch etwas wehtun, aber der Naturalist würde dann nicht sagen, ich muss das bekämpfen, sondern ich muss halt damit fertig werden. Beispielsweise unsere Neigung zu gehorchen, was so die Experimente etwa von Milgram beziehungsweise auch von, wie heißt der, was dann im Film das Experiment dargestellt wird, das in einem fingierten Gefängnis nun eine Hierarchie entsteht und in der Hierarchie man dann eine Rolle übernimmt, die man sich selbst niemals prognostisch zugetraut hätte.
Und eine Machtrolle dann hemmungslos ausgelegt wird.
Und das ist schon eine gewisse Enttäuschung, dass man sich selbst nicht sicher sein kann, dass man Dinge, die man eigentlich niemals tun würde, unter bestimmten Umständen doch tut. Und das entlastet uns natürlich nicht, insbesondere als Deutsche, von dem, was in Deutschland alles passiert ist. Aber es belastet die das nicht erlebt haben und nicht sich vorstellen können, dass ihnen das auch passieren würde. Diese Experimente sind einerseits sehr aufklärerisch, andererseits sind sie auch eine Enttäuschung bis Kränkung. Ich habe aber das Wort oder gar vierte Kränkung dazu nicht gefunden. Aber interessant ist dabei ja auch, dass die Versuchspersonen, die dann höhere Strafen verhängt haben, als ihr Gewissen eigentlich ihnen hätte zulassen dürfen, oder diese in der Hierarchie entstehenden Machtausübung, dass die Leute später von ihren Partnern, von ihren Verwandten, von ihren Freunden schlecht angesehen werden, weil sich bei ihnen herausgestellt hat, dass sie jemanden bis zur Todesdosis bestrafen würden.
Ja.
Und die dann als schlechte Menschen gelten, statt dass man umgekehrt sieht, er hat etwas erlebt, was ihm selbst wehtut, was er auch nie gedacht und gewollt hat. Aber das könnte jedem so gehen unter solchen Umständen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Einsicht, eine Einsicht, die auch ein bisschen entlasten kann, dass man nicht der geborene Verbrecher ist, sondern dass wir leicht zu so etwas neigen. Also da gibt es sogar Stellen, wo ich denke, dass man von sich selbst enttäuscht sein kann.
Das heißt, es beruht letztlich auf Anlagen, die wir alle haben. Und wir alle sind in der Gefahr, unter geeigneten Randbedingungen uns menschenfeindlich zu verhalten.
Ja, also die Verallgemeinung aller ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu stark, aber in erster Näherung ist es richtig. Aber dann könnte man noch Feinheiten dran anfügen. Zum Beispiel findet man heute auch in der Hirnforschung, dass Leute, die etwas naiver glauben, dass die mehr mit der rechten Hirnhälfte arbeiten. Und die, die kritischer sind, also Skepsis, die wird in der linken Hirnhälfte gemacht. Und da es nun verschiedene Leute gibt, sind sozusagen nicht alle gleich. Und es gibt eben auch Leute, die in den Experimenten widerstanden haben, der Versuchung jetzt nur aus Gehorsam dem einen zu hohen Stromschlag zu versetzen. Also es gibt es ja auch. Und das würde man zunächst jetzt neurobiologisch wenigstens noch verstehen, wie das zustande kommt, aber es hieße dann, dass man vielleicht da auch was trainieren kann.
Also das wäre dann eine wichtige Anregung für die humanistische Erziehung.
Ja, also das zu trainieren, in welcher Situation man sowas täte, was man eigentlich ablehnt und das, wie man das vermeidet, das wäre sehr nützlich.
Ja, das ist doch ein konstruktiver Ausblick. Ich denke, als heiterer Naturalist bist du nicht selbst gekränkt von den Herausforderungen, die wir benannt haben, oder?
Also am wenigsten. Ich glaube, die Naturalisten sind am wenigsten gekränkt.
Ich verstehe. Ich bin auch nicht gekränkt und ich bedanke mich für das Gespräch.